Listen.
Ich habe mich da, glaube ich, das war auch das Gute, nicht so sehr verrückt gemacht einfach. Und habe mir im Vorhinein so eine grobe Strategie zurechtgelegt, wie ich das Ganze handhabe. Also wenn du halt jetzt aus einer Phase kommst, wo du gerade, ich als guter Esser, der gerne auch mal viel isst und auch Carbs und so weiter liebt, und natürlich auch den ganzen anderen Shit, logisch, musst du dir oder solltest du dir, ich mag das Wort müssen nicht so, aber wenn du halt nicht zunehmen willst und eskalieren willst und du bist ein guter Esser, dann musst du dich an gewisse Richtlinien in dem Fall einfach halten.
Moin aus Hamburg und willkommen zu The Art of Personal Training. Für alle unter euch, die jetzt bei YouTube zuschauen, werden schon sehen, wer zu Gast ist. Alle anderen haben es im Titel gesehen. Ich rede hier schon wieder nur Bullshit. Willkommen zu dieser Episode. Thematisch wird es heute um ganz viel Diät, Kaloriendefizit etc. gehen. Und das will ich natürlich nicht alleine mit euch teilen, sondern ich habe den Marc Drossel in the building quasi sogar. Auch wieder ein Live-Podcast, den wir hier 1:1 aufnehmen. Marc war so cool und so verwegen, bis nach Hamburg zu fahren, um einen Podcast aufzunehmen.
Nur wegen dir.
Nur wegen mir. Eigentlich wollen wir aber auch gleich ein bisschen pumpen gehen. Da freuen wir uns auch schon drauf. Aber Marc ist auch ambitionierter Natural-Bodybuilder. Und nicht nur das, er ist auch Coach. Er hat auch ganz, ganz viel Expertise, die er mitbringt. Aber da lasse ich ihn gleich auch nochmal selber was zu erzählen. Und der Grund für diese Podcast-Episode ist eigentlich so ein bisschen die Phase nach einer Diät, nach einer längeren Diät ein bisschen zu betrachten und auch ein bisschen Ausblick zu geben, wie man das Ganze gestalten kann. Und da hat der Marc schon einiges an leidender Expertise am Start, weil er halt schon eine richtig, richtig taffe Wettkampf-Competition hinter sich hat und wie ihr auf dem Intro-Bild schon sehen werdet, halt auch mal richtig peeled war. Und dass das nicht ganz so einfach ist oder ob es so einfach ist, werden wir gleich rauskriegen. Zuallererst mal, cool, dass du da bist. Welcome im Podcast. Und was habe ich über dich jetzt für Unwahrheiten verbreitet oder Wahrheiten verbreitet?
Ja, erstmal hi Arno und hi an die Zuhörer. Und sau cool, dass ich nochmal, es ist wahrscheinlich schon das zweite Mal, dann wieder hier sein darf. Und super nettes Intro. Freut mich sehr, dass man mich dann auch so als Experte dann sieht. Ich hoffe, es ein bisschen trifft es auch zu. Ja, mein Name ist Marc, wie Arno schon gesagt hat. Ich bin unter anderem auch noch Podcaster. Ich glaube, das hattest du jetzt vergessen. Ich habe auch noch einen eigenen Podcast. Genau, Smart Fitness and Food Radio, kann man gerne mal reinhören. Und ja, bin sowohl Athlet als auch Coach, mittlerweile mehr Coach als Athlet und habe tatsächlich im letzten Jahr, Ende 2017, meine erste Wettkampfdiät gemacht. Also war natürlich nicht meine erste richtige Diät. Ich habe schon vorher eine Diät gemacht, wo ich schon gleich einen kleinen Tipp schon mal geben kann, bevor ich es vergesse, dass ich jedem Athleten, der jetzt irgendwie plant oder eine Wettkampfdiät machen will, zumindest schon mal eine halbwegs strukturierte Diät mal machen sollte, schon mal so als Tipp vorweg. Wenn du das noch nicht gemacht hast, würde ich jetzt nicht direkt eine Wettkampfdiät machen. Ja. Und habe da, denke ich, in der größten, anzahlmäßig größten Klasse für meinen ersten Wettkampf gut und mehr als zufrieden abgeschnitten. Hab's ins Finale geschafft, bin Vierter im Endeffekt geworden, ein bisschen undankbarer Platz, aber ich war trotzdem sehr zufrieden und ja, lass uns gerne ein bisschen über Wettkampfdiäten und vor allen Dingen auch die Zeit danach, darum genau. Geht's in erster Linie so ein bisschen sprechen.
Ja. Genau, also in erster Linie ist, sagen wir mal, eine Diät ist ja nicht unbedingt leicht, aber eine Diät funktioniert ja ganz simplerweise, wenn wir es aufs Kleinste runterbrechen, über ein Kaloriendefizit. Das kann man aggressiver gestalten, das kann man über einen langen Zeitraum fahren, das kann man über einen kurzen Zeitraum fahren. Worüber wir heute eigentlich reden wollen, ist einfach, wie man die Zeit nach einem längeren Kaloriendefizit gestalten kann und welche Problematiken halt da aufkommen können. Und zuallererst würde ich mal so die Frage an dich stellen, gehen wir mal wirklich auf den Wettkampf ein. Wie lange war deine Wettkampfvorbereitung?
Also meine Wettkampfvorbereitung habe ich erstmal nicht alleine durchgezogen, wovon ich auch jedem abraten würde, erstmal, außer man ist jetzt ein sehr, 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 sehr erfahrener Athlet. Aber prinzipiell ist es da immer besser, jemanden zu haben, weil es am Ende spielen dir deine Gedanken nur noch Streiche. Du hast kaum noch objektive Wahrnehmung von dir selbst, von der Ernährung, von allem. Du verlierst total das realistische, klare Bild aus den Augen. Und meine Wettkampfdiät ging insgesamt inklusive Peak Week über 21 Wochen.
Okay.
Es hört sich lang an, ist aber, glaube ich, würde ich sagen, schon.
Genau. Wenn man jetzt im Natural Bodybuilding beheimatet ist und so ein bisschen mal so rumhört, was da so gängig ist, ist 21 Wochen eigentlich schon so nicht der kürzeste Zeitraum, aber der kürzeste Zeitraum, den wahrscheinlich jemand wählen würde, der halt jemanden so auf die Bühne bringen will, dass er halt wirklich richtig, richtig peelt ist halt, ne?
Es sei denn, man fängt halt schon sehr lean an. Also wie immer, leider muss man sagen, it depends.
Ne? Genau, ist natürlich immer ein Faktor. Genau, wie du schon sagst, für viele Zuhörer, die jetzt noch nicht so Wettkampf-Bodybuilding-affin sind, genau, für die wird jetzt wahrscheinlich der Zeitraum 21 Wochen sich anhören, wie Gottes Willen. So, ich dachte, das dauert so 10 Wochen halt so, ne? Irgendwie.
Ja. Also ich würde tendenziell sogar, wenn ich es nochmal machen sollte, was jetzt noch nicht geplant ist im mittel- und langfristigen Zeitraum, ist auch definitiv ein bisschen länger planen und dann halt auch richtig mit Diet Breaks. Mhm. Also wir wollten zwar jetzt auf die Post-Competition-Phase gehen, aber vielleicht ist es trotzdem interessant, mal so grob die Struktur vielleicht von meiner Diät zu sehen. Also wir sind doch relativ hochkalorisch reingegangen, also relativ entspannt und haben halt geguckt, dass der Wochenschnitt gepasst hat. Ich rede von wir. Philipp Rauscher war mein Coach gewesen. Kann ich auch empfehlen an der Stelle. Super Kerl. Und sind dann erst relativ entspannt runter. Ich hatte halt doch einiges auf den Rippen. Ich bin mit 95 knapp losgestartet und im Endeffekt dann bei 21 Kilo weniger gelandet. Oh, also es war viel. Man muss aber auch immer die Relation sehen, wenn du groß bist, nimmst du ja auch automatisch beim gleichen Körperfettanteil meistens mehr ab, weil du auch schwerer da bist. Und man muss sagen, wir hätten, glaube ich, jetzt so rückblickend kann man es halt sehr neutral beurteilen, hätten wir entweder mehr Zeit gebraucht oder bei dem höheren KFA am Anfang noch aggressiver reingehen müssen, weil hinten raus habe ich doch sehr an Substanz verloren. Ja. Also ich kann immer nachher noch Bilder zeigen oder kann man irgendwie nochmal auf Instagram oder so ansehen. Ich war doch am Ende sehr, sehr skinny. Ich war zwar hart und hatte natürlich auch Muskeln, logisch, ne? Aber ich war auch mit Abstand der Größte auf der Bühne. Ne?
So. Wie groß bist du und was hast du gewogen auf der Bühne?
Ich bin 1,86 Meter ziemlich genau und habe mich eingewogen mit 74,9. Also wirklich sehr leicht. Also ich habe mit der Härte definitiv gepunktet und mit gutem Posing auch. Ne? Ja. Und ja, also ein bisschen mehr Zeitplan ist definitiv besser. Man merkt ja dann schon so in der Mitte oder gegen dem letzten Drittel der Diät, wie viel noch runter muss. Und wenn du halt merkst, okay, du liegst gut in der Zeit, dann kannst du ja dann auch das Tempo nochmal verlangsamen. Also hinten raus sollte man ja tendenziell eher weniger schnell abnehmen als am Anfang.
Ja.
Genau. Also vor allen Dingen damit Diet Breaks arbeiten. Ich nehme an, das machst du auch viel mit deinen Klienten.
Mhm. Ja, definitiv. Und deswegen sagte ich ja, also so eine Wettkampfvorbereitung von 21 Wochen ist dann relativ kurz, klar, wieder abhängig vom Start KFA oder was an Gewicht halt runter muss. Aber ja, wenn man die Zeit hat und sozusagen das Diäten in mehrere Phasen aufteilen kann, dann hat das ganz klar sicherlich Vorteile, weil man einfach Pausen machen kann und dem Körper auch mal Zeit geben kann, sich zu erholen, bestimmte Parameter halt wieder sich regulieren zu lassen, hormonell, also von Müdigkeitsfaktoren. Und dann ist so eine dauerhafte Diät einfach in dem Falle sinnvoller oder wahrscheinlich erfolgreicher auf der Bühne, weil wir einfach nicht besser Fett verlieren, sondern einfach mehr an Substanz behalten. Ja. Ja. Also Körperfett verlieren ist immer der gleiche Mechanismus, bloß Körperfett verlieren und Muskeln aufbauen passiert halt immer gleichzeitig im Körper. Und wir wollen halt nichts verlieren. Also das ist halt das, was eine erfolgreiche Wettkampfvorbereitung am meisten auszeichnet, den Erhalt an möglichst viel Muskulatur halt entsprechend. Ne? Dann hast du 21 Wochen gebraucht. Kommen wir jetzt mal zum eigentlichen Thema. Gehen wir mal davon aus, du hast deinen Wettkampf gehabt. Hast du einen Wettkampf gemacht?
Mehrere? Ich habe zwei gemacht, direkt hintereinander. Samstags einen und Sonntag den zweiten.
Am gleichen Wochenende?
Direkt am gleichen Wochenende, Samstag, Sonntag abgerissen und dann bin ich heimgefahren, in Urlaub gefahren. Aber das ist jetzt ja das...
Ja, da kommt, genau, das wird jetzt auch nochmal interessant.
Ja.
Okay, und dann hast du halt entsprechend, wo, vielleicht auch nochmal interessant für die Zuhörer, was waren die lowest calories, die du hattest, so in der vorletzten Woche wahrscheinlich so?
Die vorletzte Woche, also gut, die lowest calories waren die Entladekalorien, die waren halt bei 1800, aber das ist halt Peak Week, das ist immer nochmal isoliert zu betrachten, aber die letzten 3-4 Wochen waren... Genau. Habe ich Kaloriencycling besser gesagt gemacht mit meinem Coach und da sind wir an den Trainingstagen, die wir am Ende auf 3 Tage nur noch reduziert haben, mehr oder weniger Ganzkörper an 3 Tagen die Woche. Was jetzt nicht unbedingt optimal sein muss für jeden, aber so haben wir es halt gemacht, weil ich halt vorher zu viel Volumen gemacht habe und dann war halt die erste Diät, ne? Macht man automatisch ein paar Fehler, sag ich mal, aber im Großen und Ganzen war es okay. Ich war bei 2500 an Trainingstagen und an 2000 an trainingsfreien Tagen gewesen.
Ja. Okay. Aber das ist eigentlich noch recht, recht erträglich, wozu man da auch mal sagen muss, ist ja halt sehr, sehr individuell. Halt, ne? Auch das bleibt sehr, sehr individuell. Es gibt halt Athleten, die vielleicht bei deiner Größe und bei gleichem Körper oder bei gleicher Muskulatur vielleicht bei 1500 und 2000 sich eingepegelt hätten, um das gleiche Ziel noch zu erreichen.
Mhm. Ne? Kommt halt auch dann auch wieder drauf an, wie die Vorarbeit gelaufen ist. Ja, ne?
Klar.
Es gibt auch Athleten, die müssen am Ende überhaupt nicht groß runter. Also, weißt du, die dann schon sehr lean sind, 4 Wochen vorm Wettkampf, die dann eher schon fast Richtung Haltekalorien gehen müssen.
Ja.
Was aber auch nicht unbedingt wieder optimal ist. Ne? Muss man halt schauen, weil da ist man dann halt in der Zone, wo es dann auch nicht mehr so Spaß macht.
Genau. Bei Wettkampfdiäten ist auch so meine Empfehlung, oder wo ich jetzt auch gerade, hatte ich ja in einer der vorigen Episoden den Arthur am Start, der ist 18, macht jetzt seine erste Wettkampfvorbereitung. Nicht unbedingt, weil er jetzt dafür ready wäre von der Muskulatur nach 2 Jahren Training, sondern weil er den Erfahrungswert haben will. Wie reagiert mein Körper auf die Diätphase, auf den Diet Break? Welche Kohlenhydratquellen füllen meine Glykogenspeicher wie und so weiter? Also Wettkampfvorbereitungen werden halt auch immer besser, je mehr Erfahrungswerte du hast halt. Ne? Die erste Wettkampfvorbereitung und du hast halt alles on point, das ist halt dann schon ziemlich selten, oder du hast halt einen sehr, sehr erfahrenen Coach, der halt die ganzen Erfahrungswerte on point bringt und dich halt auch so dahin kriegt halt. Ne? Meistens ist man halt nie so zufrieden, wie man sein wollen würde. Ja. Aber jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Du hast natürlich sogleich das Worst-Case-Szenario in Kauf genommen. 21 Wochen Wettkampf-Diät, 2 Tage Wettkampf-Competition und dann All-Inclusive-Urlaub.
Genau, also...
What happened then?
Ja, ich denke, die Geschichte, die kennen auch gar nicht so viele. Sehr interessant, habe ich jetzt auch so noch nie gehört. Dann habe ich gedacht, ja komm, du bist ein Typ der Extreme, probierst es mal aus. Die meisten erfahrenen Athleten, die ich gefragt habe, die haben gesagt, Junge, wie überlegt ihr das so, ne? Also haben so ein bisschen die Backen aufgeblasen. Sprich, ich hatte Samstag, Sonntag meine Wettkämpfe und mittwochs früh ging es in den Flieger nach Ägypten in einen All-Inclusive-Urlaub, wo ich extra geguckt habe, wo es besonders viel gutes Essen gibt.
Ja.
Habe aber auch allerdings, muss man sagen, mit meinem Coach vorher drüber gesprochen und mir natürlich auch meine eigenen Gedanken gemacht. Und ja, das Ende vom Lied war, ich habe in dieser Woche alles in allem 1 Kilo zugenommen.
Geil.
Ja.
Geil.
Also,
das ist ja nicht mal erfolgreich.
So zusammengefasst, ja. Was ja eigentlich schon fast zu wenig ist, ne, in der Phase.
Wenn man da kommen wir gleich auch nochmal zugestimmt zu Maßnahmen oder Prinzipien, die man anwenden kann. Wie hast du es geschafft, nur 1 Kilo zu zunehmen?
Es waren so roundabout 1 Kilo, ja. Ich weiß nicht mehr genau. Es war auf jeden Fall nicht viel, die Form war immer noch sehr stabil und ich kam zurück und habe dann erst gesagt, ich habe zugenommen, ne? Ich glaube, ich mache einen Minicut. Das habe ich wirklich gefragt. So, du lachst. Ich habe es ernst gemeint zu dem Zeitpunkt. Ich habe es wirklich ernst gemeint. Und da kommen wir jetzt direkt zu dem Ding. Du musst halt aufpassen, dein Kopf, merkst du schon, du hast keine Wahrnehmung mehr. Ja. Es ist keine saubere Wahrnehmung mehr. Und ich bin der Meinung, es gibt halt so 2 unterschiedliche Typen, die ich jetzt noch vorab kurz kategorisieren würde. So was ich jetzt für mich in den letzten Monaten und Jahren immer gesehen habe. Es gibt den einen, der die Form möglichst halten will und dann auch so verbissen ist und noch die Energie hat, nach dem Wettkampf, nach einer langen Diät, es halbwegs zu halten und langsam hochzugehen, die auch die Disziplin dazu haben, weil es halt auch einfach geil ist, so eine Form zu haben. Also optisch jetzt, nur rein optisch. Ne?
Ja.
Du pumpst dich dann auf, gerade wenn dann nach dem Wettkampf die Carbs drin sind und es sieht unfassbar krass aus. So, ne? Und dann gibt es den anderen, der halt sagt, I don't give a shit, so, und dann einfach nur noch isst und dann sieht man die klassischen Bilder aus dem Fastfood-Restaurant, wo dann richtig nach dem Wettkampf Gas gegeben wird. Das habe ich auch beispielsweise gar nicht gemacht. Ne? Und ich denke, das ist nur hier. Es ist wirklich nur Kopfsache, wie du an die Phase danach rangehst und wie du dich auch darauf vorbereitest. Das ist sehr, sehr wichtig.
Mindgame.
Es ist sehr, sehr wichtig, nicht nur, wie du zum Wettkampf hinkommst, sondern ich finde es fast wichtiger, wie du aus dem Wettkampf rausgehst.
Genau. Sogar. Perspektivisch finde ich es halt auch ganz wichtig. Und da sprichst du es ja auch schon an, dass du mit deinem Coach aktiv drüber gesprochen hast. Ja. Es ist halt ganz wichtig, nicht zu sagen, ich mache jetzt eine Wettkampfvorbereitung und nach dem Sonntag ist halt das vorbei. Und du musst halt im besten Falle planst du halt schon für den Athleten mindestens 3 Monate danach weiter. Ne? Und so planst du natürlich dann auch vielleicht schon ein bisschen die Wettkampfdiät, damit du halt am Ende natürlich auch in dem Stadium bist, wo der Athlet halt nicht am Ende ist mit seinen Kräften halt. Es sei denn, es kommt halt nicht alles hin, aber wenn es halt gut vorbereitet ist, da sind wir bei der Länge, hat man die Planung nach dem Wettkampf natürlich auch schon ein bisschen mitgenommen und hat den Athleten oder sich selbst natürlich schon mal überlegt, wo will ich denn danach hin und was mache ich, damit ich natürlich dann in einer guten Lage bin, da weiterzumachen und effektiv Muskeln aufzubauen. Und man hätte ja auch jetzt denken können, du hättest eine Woche halt Binge-Eating gemacht von morgens bis abends. Ja. Was nicht selten passiert bei
Die Gefahr
bei
ist auch sehr groß. Ne?
Die Gefahr ist groß. Hormonell bist du halt in so einem Stadium, wo du halt eh keine Sättigung kennst und du hast immer Hunger. Und es wird, selbst wenn du halt Magenschmerzen hast, eine Stunde später sagt dir dein Körper trotzdem nicht, ich bin noch nicht satt. So, weißt du, also dieses Nicht-Gesättigte hat sich halt über Monate angehäuft. Und jetzt 20 Kilo, ich hätte jetzt auch gedacht, jetzt sagt er so, ich bin 20 Kilo schwerer zurückgekommen. Jetzt mal völlig übertrieben gesagt so.
Ja, die habe ich jetzt mittlerweile drauf, ein Jahr später erst.
Genau.
Ja,
so. Und dann halt aber auch sinnvoll, ne?
Also,
halbwegs, ja, sagt er halt. Ne?
Hoffe ich.
So, und was war denn so dein Gedankengang, bevor du in diese Woche reingegangen bist, so von dem, was du jetzt, ich sag mal sozusagen, will man sich ja was Gutes tun, weil man hat ja jetzt was schief, so, ich bin jetzt, habe jetzt meinen Wettkampf hinter mir, ich habe es mir jetzt verdient, mir was Gutes zu tun.
Genau,
ich weiß deswegen, halt auch vom Wissen her, dass ich meinem Körper jetzt Regeneration geben muss und ich muss ihm Energie geben. Wie hast du das gehandelt, diesen Spagat zwischen, ich muss mir was Gutes tun, ich habe es verdient und ich will mir jetzt aber auch nichts kaputt machen für weitere Schritte?
Also ich habe mich da, glaube ich, das war auch das Gute, nicht so sehr verrückt gemacht einfach und habe mir im Vorhinein so eine grobe Strategie zurechtgelegt, wie ich das Ganze handhabe. Also wenn du halt jetzt aus einer Phase kommst, wo du gerade, ich als guter Esser, der gerne auch mal viel isst und auch Carbs und so weiter liebt, und natürlich auch den ganzen anderen Shit, logisch, musst du dir oder solltest du dir, ich mag das Wort müssen nicht so, aber wenn du halt nicht zunehmen willst und eskalieren willst und du bist ein guter Esser, dann musst du dich an gewisse Richtlinien in dem Fall einfach halten. Und da ich in der Diät schon Ansätze wie IF, also intermediäres Fasten, gefahren bin und einfach schon so gewisse Muster drin hatte, klar ist es dann schwierig mit dem Hungersättigungsgefühl, aber wie gesagt, es ist eh nicht mehr da und das dauert auch lange, bis es wiederkommt. Wenn es überhaupt irgendwie wiederkommt, gerade wenn Thema Tracken und so weiter, ne? Aber wir haben uns dann einfach die Regeln gesetzt, okay, du gehst in diesen Urlaub und du machst es halt so, du fastest tagsüber größtenteils, also das Frühstück wird halt schon mal geskippt, so, und dann bist du halt schon mal mit einer ganz anderen Einstellung in dem Tag so drin, weil wenn du, kennt jeder, so mal ein bisschen mehr dann isst beim Frühstück, dann isst du hier noch das Nougatbrötchen und da noch ein Stückchen und dann noch das Müsli, ach komm, dann scheiß drauf, dann wird beim Mittagessen reingehauen, Abendessen, dann ist alles zu spät, so, ne, und dann, ich glaube, das steht und fällt halt schon viel, die Entscheidung in den ersten paar Tagen, auch schon in der Zeit so nach dem Wettkampf, so, ne, ich bin halt wirklich hin und habe gesagt, okay, du machst IF, mittags bist du in diesem klassischen Under-Eating, also ja, so im Renegade-Style, sprich ja, entweder meistens halt so ein bisschen Obst oder halt Gemüse und einfach so, dass du generell nicht so viel isst, und weil du weißt, dass du abends die einfach gönnen kannst, und zwar aber auch dann wieder mit gewissen Richtlinien, dass du sagst, okay, gut, du gehst ans Buffet, du knallst dir so viel rein, wie du willst, aber wenn du jetzt sagst, okay, heute ist Pasta-Abend, dann gibt es nur Nudeln. Es gibt dann keine Brötchen, es gibt keine Kartoffeln, es gibt nur die Nudeln. Aber am nächsten Tag kannst du dann wieder andere Carb-Quellen
essen. Okay, interessant. Ja,
ja, weil es ist auch bewiesen, dass du, wenn du unterschiedliche Lebensmittel oder kleinere Portionen von unterschiedlichen Lebensmitteln isst, unterm Strich immer mehr Kalorien zuführst, als wenn du von einem Lebensmittel viel isst.
Ja, ja. Definitiv.
Und da haben wir halt gesagt, okay, wir machen einfache ja, Essstrategien im Prinzip vorab. Vielleicht einen großen Teller Gemüse, Salat oder zwei sogar, wenn du halt ein guter Esser bist. Und dann gibt's nur eine Carbquelle, eine Eiweißquelle und dann halt Dessert, gerade wenn du ein Süßliebhaber bist, halt nur ein Dessert. Und das war, das habe ich mir als Ziel gesetzt von Anfang an. Ich glaube an einem Abend, okay, waren es auch mal zwei oder so. Aber ich habe es mir halt von Anfang an als Ziel gesetzt und es hat halt funktioniert. Aber es war halt im Kopf drin. Weil es war, ich bin an das Buffet und es war halt von Anfang an so eine, ja, wie so eine leichte Leine, sage ich mal so. Und man muss es dann halt für sich abwägen. Es gibt bestimmt jetzt auch einige, die sagen, oh, ey, nach so einem Wettkampf, dann scheiß auch drauf, dann genieß dein Leben. Ja. Für mich war das Genuss genug. Aber wo willst du halt dann die Grenze setzen? Weil wenn du komplett eskalierst, ist dann der Urlaub für mich wieder kein Genuss mehr, weil ich dann am nächsten Tag irgendwie am Pool liege und denke, oh, scheiße, weißt du, und dann ziehst du Wasser und dann ist es halt auch nicht mehr so geil, so, weißt du?
Genau. Also da ist vielleicht einfach so als generelle Empfehlung halt, egal, ob es nun um Post-Diet geht, Post-Contest-Prep geht, eat like an adult halt so, ne? Das ist halt wirklich so wie ein erwachsener Mensch. Also du musst dein Gemüse essen, du brauchst genug Protein, damit du halt funktionierst, trink genug und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du bingst, sowieso schon verringert, einfach weil Sättigung da ist, weil du entsprechend halt ja einfach dein Hungergefühl schon ein bisschen betäubt hast oder ne, also die Sättigung ist halt schon ein bisschen da. Das mal so im Allgemeinen, und um es mal so für die Zuhörer auch so ein bisschen greifbar zu machen, die jetzt vielleicht noch keine Wettkampfvorbereitung hinter sich haben, sondern vielleicht mal so eine 10 Wochen Sommerdiät. Mhm. Auch da kommt dann ja der Punkt, wo man sagt, so jetzt ist Tag X vorbei oder Hochzeit oder irgendwas. Genau, und jetzt kann ich es mir ja wieder gut gehen lassen. Und wie du schon selbst sagst, so dann denk dann mal 10 Wochen weiter. So, wo willst du dann stehen? Willst du jetzt einfach 2 Tage lang oder eine Woche lang eskalieren und dann die nächste Diät folgen lassen? Was viele der Zuhörer wahrscheinlich auch schon kennen, dass sie dann halt eher gesagt haben, jetzt ist halt mal eine Woche egal, ich fahre halt in Urlaub und dann haben sie die nächste Diät folgen lassen oder dein Gedanke, ne, so Minicut so, weil man nicht mehr objektiv denken kann und sagt, jetzt ist die Form dahin, da war ich, da muss ich jetzt immer bleiben halt. Das wird halt nicht funktionieren halt, ne? Also
es hört sich jetzt bei mir auch so an, oh, das ist ja bei dem alles super gelaufen, alles glatt. Nein, ist es nicht. Also so der letzte Tag auch, da habe ich dann auch, da war ich halt aus dieser Routine, wenn ich jetzt rückblickend erkenne ich es wieder ein bisschen besser betrachte, rückblickend betrachte, erkenne ich es wieder ein bisschen besser, so Satzstellung und so. Deutsch Grundkurs, nee, Leistung, egal. Auf jeden Fall, da war ich dann halt am Flughafen gewesen und hatte dann auf einmal auch Hunger und dann war ich halt aus dieser Routine raus und hatte mir ein paar Baguettes dabei und dann habe ich halt da so ein bisschen gefressen, aber es ist ja auch nicht verkehrt. Der Körper will es ja, der braucht es ja, es ist ja auch in Ordnung so, ne? Und dann im Flugzeug halt noch ein bisschen gesnackt und dies und das und dann kam ich nach Hause und dann haben wir halt noch Pizza bestellt und so. Dann waren das an dem Tag, weiß ich, 4, 5, 6.000 Kalorien. Scheißegal, der Körper braucht es ja eigentlich. Und dann habe ich halt am nächsten Tag gesagt, oh shit, weil jetzt einmal aus dem Ruder gelaufen ist, jetzt Minicut. Ne? Aber das war einfach nur ein dummer Gedanke. Mein Coach, nein.
No way.
No way, du machst kein Minicut. Du bist am Arsch, so immer noch. Und es hat Monate auch wieder gedauert, bis ich wieder komplett normal war. Also es hat wirklich ein halbes Jahr oder so, noch länger gedauert. Es ist krass gewesen. Und natürlich danach, als ich dann daheim in der Routine war und dann die Zügel nicht mehr, wo wir im Kopf sind, nicht die klaren Richtlinien gesetzt habe, sondern so ungefähr getrackt habe und so, dann kam das dann auch, dass ich dann mal voll über die Stränge geschlagen bin und mal gebinged habe, ganz ehrlich. Also, und das hat auch eigentlich fast jeder. Und es ist auch, sind wir mal ehrlich, aus evolutionärer Sicht ist das doch völlig normal und auch gut so eigentlich.
Der Körper holt sich halt das wieder, was er wochenlang, monatelang halt nicht bekommen hat. Ne? Und wenn er die Möglichkeit hat, das zu bekommen, was ja in unserer Welt halt 24/7 der Fall ist, wir haben halt einen Kühlschrank im Supermarkt, dann holt er sich das halt irgendwann wieder halt, ne? Also es gibt ja auch nicht wenig Athleten, die halt auch davon reden, die waren halt dedicated as hell. Also die haben halt jahrelang getrackt und haben wirklich immer alles on point gegessen und nach einer Wettkampfdiät haben sie, ohne dass sie es erklären können, einfach berichtet, dass sie einfach gefressen haben. So. Sie konnten sich quasi nicht selbst kontrollieren. Also so ganz, ne? Also was hormonelle Marker bei uns halt ausmachen können und unseren Körper halt als unseren Willen halt auch so entsprechend halt niederzwingen, das ist halt in so einem Maß, also Wettkampfdiät halt auch dann extrem Maß, was dann halt zurückschlägt halt, ne? Und da wären wir dann vielleicht halt auch so bei den Varianten, die man so im Wettkampf-Bodybuilding betreibt, die so in den letzten Jahren natürlich so ein bisschen aufgekommen sind. Also vor ein paar Jahren war es halt noch so wie die Reverse Diet, ne? Ich weiß gar nicht mehr, ob das Lane Norton war, der das initiiert hat. Der hat es auf jeden Fall hochgebracht, so von dem, vom Thema her.
Ich hätte jetzt gedacht, das waren irgendwelche Bro-Bodybuilder, die das so gemacht haben. Aber die haben ja meistens keine Kalorien. Die haben aber, ich glaube, keine Kalorien groß gezählt. Die haben ja nur
die
Reisportion verringert.
So. Ja, ja, irgendwie so, ne? Also um es kurz zu fassen, damit die Leute, die gar nicht wissen, was das ist, die Reverse Diet hätte damit gespielt, dass man seine Kalorien halt ganz, ganz langsam, stufenweise, Woche für Woche halt wieder hochfährt, in der Hoffnung halt langsam wieder an Körperfett zu gewinnen, den Stoffwechsel sich wieder hochfahren zu lassen, ne? In dem Sinne, dass man sagt, das, was an Energie reinkommt, wird für den Energieoutput benutzt und wir speichern halt möglichst wenig Fett ein. Was natürlich auch irgendwie funktioniert, wo dann aber irgendwann die Natural Bodybuilder so ein bisschen darauf kamen, dass so eine Recovery Diet, nennt man es heutzutage halt, vielleicht sinnvoller ist, indem man halt sehr, sehr schnell in gewissen Maßen prozentual vielleicht zunimmt wieder, um halt hormonell und von der Gesundheit möglichst schnell wieder in einem Milieu zu sein, wo man halt wieder normal funktioniert. Wie du es auch eben gesagt hast, ein halbes Jahr hat es bei dir gedauert, bis du gefühlt wieder normal funktioniert hast. Halt, ne? Mhm. Hast du da irgendeinen Approach gewählt, wissentlich, oder hast du das eigentlich eher so ein bisschen intuitiv gestaltet?
Ja, ich habe es relativ intuitiv gestaltet. Also wenn man jetzt diese Ansätze fährt, die du genannt hast, haben wir ja, wie gesagt, auf der einen Seite das, wo man langsam die Kalorien erhöht bei der Reverse Diet. Da sehe ich halt das große Problem darin, dass du auf einem sehr niedrigen KFA bist, dann fängst du langsam an, die Kalorien zu erhöhen, bist aber trotzdem ja noch im Defizit. Genau. Das heißt, du nimmst ja eigentlich noch weiter ab. Das ist also genau das, wenn man sich das mal so logisch überlegt, der Körper kämpft dagegen und du hast dann das Ziel nicht mehr vor dir. Es kann doch nicht gut gehen. Es kann nicht gut gehen.
Das ist halt psychologisch eine sehr, sehr schlechte Ausgangslage. Ne?
Ja, wir sind ja hier ein bisschen unsensibel. Das fickt dich einfach. Ja. Jeder, der das macht, und dann hast du noch das schlechte Gewissen. Also würde ich jedem absolut von abraten. Und auf der anderen Seite halt den Ansatz, den jetzt 3DMJ die letzten Jahre herausgearbeitet hat, ist die Recovery Diet, dass du, wie du es schon eben kurz erwähnt hast, tatsächlich gerade am Anfang nach dem Wettkampf dir gut gönnst und auch deutlich über die Kalorien isst, über deine Haltekalorien, also ruhig mal ein Tausender oder noch mehr drüber, ja. Mit dem Hintergedanken, dass du in der Zeit dann auch wieder Körperfett zulegst, zumindest so eine solide Basis, denn Körperfett ist ja nicht nur totes Gewebe, was irgendwie an dir hängt, sondern es ist ein Stoff, also es zeigt sich immer mehr, dass es ein stoffwechselaktives Gewebe ist, was auch so ein bisschen den ganzen Körper quasi wieder ins Gleichgewicht bringt. Stichwort Leptin, Sättigungsgefühle, Sättigungshormone und so weiter. Also das ist auch ein Ansatz, den ich mehr oder weniger ungewollt oder gewollt, wie auch immer, halt verfolgt habe, dass ich dann doch schon gut gegessen habe die Wochen danach. Wenn ich jetzt überlege, wenn man jetzt mal ein paar Abende raus oder Tage raus sind, wo ich dann doch deutlich drüber gegessen habe, was auch völlig normal ist. Ich würde mich da nicht abstressen. Ja. Auf keinen Fall. Nur wenn es dann halt nach einem halben Jahr immer noch der Fall ist, dann würde ich halt mal schauen. Dann geht vielleicht dann irgendwas doch ein bisschen schief. Ne? Muss man einfach dann wieder individuell betrachten. Ne? It depends, as always, leider.
Da kann man dann vielleicht sozusagen oder dazu so ein bisschen die Empfehlung geben, wie du es ja auch gemacht hast, dem Ganzen halt immer einen Rahmen geben. So wie du es jetzt im Urlaub gemacht hast, ein Abend ist der Rahmen halt Pasta, ein Abend ist der Rahmen halt Kartoffeln. Also wir haben halt da so einen Rahmen gehabt und wenn man jetzt nach einer längeren Diät halt da rauskommt und sagt, ich muss jetzt wieder mehr essen, ja, aber ich habe einen Rahmen, alles klar, ich esse halt 1000 bis 2000 Kalorien an zwei Tagen in der Woche, noch mal mehr, als es vielleicht jetzt optimal wäre, aber ich habe nach oben hin irgendwie irgendeinen Rahmen, ne? Ja. Dass man dem Ganzen irgendwie eine Struktur gibt, ja. Dann hat man natürlich auch irgendwie einen Weg, den man beschreiten kann. Wenn man jetzt einfach sagt, ich gönne mir einfach, wie man so schön sagt heutzutage, dann kann das auch 15.000 Kalorien sein an einem Abend, weil man jetzt das klassische Schwarz-Weiß-Denken hat. Und
wenn
das
du es drauf hast, kriegst du es hin, ja.
Ja, und ich meine, ganz ehrlich, die meisten der Zuhörer werden, ich weiß, ihr seid alle gute Esser. Ich weiß das ganz genau. Da habe ich ja mit Lea auch den Binge-Eating-Podcast gehabt. Also so einfach mal anekdotisch, damit mal jemand was zu lachen hat. So, ich habe es mal ausgerechnet im Nachhinein, zu meinen schlechtesten Zeiten, wo ich halt echt so Wochenende Cheat Day unter der Woche Low Carb, habe ich locker 20.000 geschafft an einem Samstag. Von morgens um 5 bis abends um 23.59 Uhr. Es waren über 20.000 Kalorien. Und ja, das ist einfach, es ist einfach verdammt nochmal ungesund und verdammt nochmal ungesund für den Sport, den wir alle betreiben, nämlich Muskeln aufzubauen. Weil es natürlich einfach nicht klappen wird. Wir sabotieren uns halt monatelang, wochenlang, jahrelang. Ja, und dann wieder so einen größeren Ausblick haben, wo man eigentlich dann wirklich hin will, ne? Nach einer Diät. Also eine smart geplante Diät ist ja eigentlich nur ein Mittel zum Zweck, um eigentlich besser Muskeln aufzubauen. Verstehst du die Perspektive? Ja. Eigentlich eine Diät. Wir wollen ja nicht Diätexperten sein.
Ja, gut. Die Sichtweise sehr gut nachvollziehen, aber ich denke, viele machen auch generell so den Sport einfach, um halt gut auszusehen. Ne?
Und ja, okay,
dazu,
ja, klar.
Zählt halt auch oft Diäten. Also es gibt ja auch genug Leute, gerade auch viele Mädels, die wollen einfach nur schlank sein. Mhm. Aber Krafttraining und Muskelaufbau ist ja auch Mittel zum Zweck irgendwo. Ja. Ne? So, geht ja alles, es geht einfach alles so ein bisschen aneinander mit ein. Ja, aber vielleicht nochmal, um das Thema nach einer Diät so ein bisschen noch aufzufassen. Es hängt halt auch viel davon ab, wie weit du jetzt runtergehst. Oh, ich glaube, dein Bildschirm ist irgendwie aus. Läuft.
Läuft noch. Läuft
noch. Dass man halt einfach da ein bisschen schaut, das Ganze auch einfach zu strukturieren und zu planen. Das ist, denke ich, so ein ganz wichtiges Takeaway, dass man nicht nur bis zum Ende der Diät denkt, sondern den Punkt dahin plant und ab da dann wieder weiter planen, ja, noch darüber hinaus sozusagen. Ja. Das ist, denke ich, sehr, sehr wichtig, worauf man halt dann ein bisschen achten sollte. Und da muss es natürlich wieder ein bisschen aufeinander, auf das Ganze abgestimmt sein. Es hängt dann auch wieder so ein bisschen vom Körperverzettpoint ab. Es geht ja auch viele Athleten, die sind sehr lean, das Ganze ja über die können das. Mhm. Bei denen funktioniert das grundlegend einfach besser. Mit einem geringen Körperfettanteil, dass da die hormonellen Geschichten einfach genauso gut funktionieren wie halt bei einem, der ein bisschen mehr auf den Rippen braucht. Ja. Und da muss man das natürlich auch entsprechend anpassen. Gut, dafür ist dann halt entsprechend ein Coach oder halt ein gutes, ehrliches Körpergefühl mit Sicherheit von Vorteil. Ne?
Also immer vielleicht noch eine zweite oder dritte Person haben, der man vertraut, die einen auch so ein bisschen kennt und weiß, wie man sich verhält, was man für Denkmuster hat, wo man gerne mal sich so ein bisschen selbst sabotiert. Hilft halt enorm, wenn man mit denen einfach mal schnackt. Also das ist auch so meine Empfehlung, mal abgesehen von einem Coach oder einem Coaching. Euer Gym-Buddy, Trainingspartner, einfach reden, kommunizieren halt, ne? Seine Gedanken mal aussprechen, dann merkt man ganz oft so, wenn man das zurückgespiegelt bekommt von jemandem, so, was redest du da eigentlich? Weißt du, so wie du jetzt erzählt hast, wolltest du einen Minicut machen, nachdem du einen Tag zu viel gegessen hast. So.
Verrückt.
So, und dann sagt halt auch dein Coach, so, bist du crazy oder was? Halt, ne? Das hilft dann halt schon ganz viel. Den großen Plan halt haben. Ne? Und da sind wir dann halt, glaube ich, auch wieder etwas, wo ich in meinem Podcast immer wieder irgendwann hinkomme, sind halt so die Gewohnheiten halt. Ne? Ja. Die bestimmen halt zum größten Teils darüber, wie erfolgreich wir nun gerade mit dem sind, was wir tun, ob im Bodybuilding, einfach gut aussehen, im was auch immer. Was würdest du sagen, sind so die Gewohnheiten, die dir nach der Diät am meisten geholfen haben, die du sowieso schon drin hast?
Ja, ist halt die Frage, ob sie mir geholfen haben oder ob sie sogar eher von Nachteil waren.
Hau so, beides raus.
Ja, zum Beispiel nehmen wir jetzt das Thema Fasten, was ich mir so ein bisschen angewöhnt habe. Also Frühstück beispielsweise skippen, ist ja eine Gewohnheit. Ne? Hatte den Vorteil, dass es mir im Urlaub nicht schwer gefallen ist, das Frühstück auszulassen. Ja. Und entsprechend hatte ich da nicht die Gefahr, direkt ins Messer zu rennen. Mhm. Ne? Auf der anderen Seite ist es gerade auch so mit dem Fasten so ein Thema, dass du dann halt hinten raus im Laufe des Tages oder am Ende des Fastenfensters dann vielleicht dann eher die Probleme hast, als wenn du schon eine solide Mahlzeit im Magen hast und entsprechend das ganze System dann schon am Verdauen ist, am Arbeiten ist und du dann vielleicht hinten raus weniger isst. Also das
kann halt in beide Richtungen schief gehen, sehr schnell. Halt, ne?
Ja, also bei dem Beispiel zum Beispiel jetzt, ne? Auch wieder Thema Kalorienzählen hat seine Vorteile, hat seine Nachteile. Hängt auch wieder davon ab, was du für ein Typ bist und wie du damit zurechtkommst. Ich würde generell sagen, es ist schwer. Also man sollte die Phase nach der Diät, wie wir es jetzt schon mehrfach gesagt haben, planen. Aber es ist natürlich unfassbar schwer, sich an diesen Plan dann auch wirklich ehrlich zu halten. Es ist in der Theorie ist immer alles so einfach, aber in der Praxis ist es dann halt schwer. Vielleicht, was vielleicht ein guter Tipp ist, ist tatsächlich, sich danach wieder Ziele zu setzen. Ja? Schon also für die Zeit nach dem Wettkampf. Dass man sagt, okay, ich will nach dem Wettkampf 3 Monate danach x Kilo im Gewicht bewegen bei den und den Übungen, aber nur noch mit dem, maximal dem und dem Körpergewicht. Ne? So.
Ja.
Dann hast du automatisch nicht, also wenn du das Ziel einhalten würdest, hast du automatisch nicht die Gefahr, dass du dann übermäßig fett wirst in dieser Zeit. Ne? Also das wäre vielleicht eine Gewohnheit der Zielübertragung vielleicht.
Super. Irgendwo so. Ne? Habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht.
Ich auch also, nicht, aber kam mir jetzt gerade so, ne? so zum Brainstorming.
Klar, also wenn man ein Ziel hat, dann hast du einen Weg und den willst du natürlich auch so beschreiten, dass du zum Ziel kommst, ne? Und nicht irgendwie Umwege gehen halt. Umwege wären halt wieder unnötig. Körperfett.
Ist aber auch wieder, was hast du gesagt, ist mit dem Rahmen, ne? Also da setzt man sich ja auch wieder einen gewissen Rahmen, also Regeln, Rahmen, wie auch immer, ne?
Was mir da schon sofort wieder einfällt, hatte ich auch schon im letzten Podcast, die Geschichte mit dem, die hedonische Treppe, sagt dir das was, von Mike Isvertel?
Ja, kenne ich auch.
Ne? Also, dass man für alle, die es jetzt immer noch nicht gesehen, gehört haben, ich habe es, glaube ich, schon sehr oft erwähnt, finde es ein super Modell, dass man halt in dem Maße quasi ja die Schmackhaftigkeit seines Essens so rauf und runter fährt, wie man halt entsprechend Kalorien hat. Ne? Also dass man halt zum Ende der Wettkampfdiät ist man eh gezwungen, halt High-Volume-Meals zu essen. Und die Schmackhaftigkeit ist sehr, sehr gering.
Darf ich kurz reingrätschen?
Ja?
Sorry, mach ich schon ungern. Du bist nicht unbedingt gezwungen, so die High-Volume-Meals zu machen. Aber du machst es halt meistens so automatisch.
Du machst es halt, weil du denkst, du könntest irgendwie dem Hunger noch entkommen.
Genau, ja, so ist es. Genau. Aber kannst du eh nicht, weißt du ja auch.
Ja. Also, der Hunger ist trotzdem da. Aber man denkt halt immer, wenn ich mir jetzt den super Zucchini-Pfannkuchen backe, halt so, dann kann ich halt 5 Minuten besser leben so, und danach kommt der Hunger halt wieder.
Und es bringt schon was, sonst würden es ja auch nicht so viele machen. Ja, so für den Kopf ist es schon cooler, so, aber.
Ja. Genau. Und die hedonische Treppe zielt dann darauf ab, dass du halt dann mit steigenden Kalorien halt und mit steigendem Körperfettanteil halt langsam die Schmackhaftigkeit deiner Nahrungsauswahl halt so erhöhst, dass du halt irgendwann, wenn du ganz oben ankommst, sagen wir mal ein halbes Jahr Überschuss und dein Hunger halt schon am Boden ist, weil es hormonell wieder ins Gegenmilieu umgeschlagen ist, über die Schmackhaftigkeit natürlich noch irgendwie genug Kalorien reinkriegst und natürlich dann noch genügend ist. Für die meisten, die jetzt zuhören und sagen, ich habe sowieso eigentlich immer nur Diäten gemacht, ich weiß nicht, wovon du da redest, das gibt es halt tatsächlich auch, dass man einfach keinen Hunger mehr hat. Ne? Man kann den Körper halt auch schlecht über seinen Settling Point hinaus treiben. So. Das ist vielleicht auch so eine Sache, dass man natürlich sich immer wieder Flexible Dieting, IFYM, bin ich ein Riesenfreund von, hat mir mein Leben gerettet, sage ich immer, nach meinen Bro-Zeiten, dass man das aber halt so ein bisschen so skaliert, wie es halt für einen passt. Halt, ne? Nach dem Wettkampf dann wirklich, weil man nun 500 Kalorien oder 1000 Kalorien mehr hat, wirklich low volume und wirklich nur noch ja, sehr, sehr schmackhaft ist, das wird halt auch meistens nach hinten losgehen, weil man die Sättigung halt noch nicht da ist. Und dann bingst du halt wahrscheinlich eher, ne? Weil es gibt halt Trigger-Foods. Ne, high palatable foods halt, ne, Salz, Kohlenhydrate und Zucker und Fett, die triggern halt im Gehirn. So, und da kann man manchmal halt dann nicht mehr aufhören. Ne?
Ja, ist schwierig, da die Disziplin zu halten. Also davon ist kaum jemand ausgeschlossen, würde ich mal sagen. Ne?
Ja. Also ich würde mal sagen, was wir so rausgearbeitet haben, ist so, ja, vielleicht ein Ziel setzen. Und es groß, schon im großen Rahmen zu planen halt. Ne? Also was ist nach der Diät, wo will ich nach der Diät hin und wie gestalte ich dann vielleicht die Diät auch schon an sich, um gut aus der Diät wieder rauszukommen halt. Ne? Wie komme ich am besten davon mit dem KFA, den ich nun anvisiert habe?
Ja. Vor allen Dingen, wenn du halt, wenn dir dein ganz jährlicher Look wichtig ist. So. Wenn es dir komplett egal ist, dann tut es mir jetzt leid, dass du da 38 Minuten bis jetzt zugehört hast. So was.
Aber ich hau rein. Ist, was du willst. So.
Ja, aber jeder, der hier zuhört, denke ich, der gibt schon ein bisschen was auf seine Körperzusammensetzung. Ja. Und ja, meiner Meinung nach, jeder, der was anderes behauptet, irgendwie, der, ich weiß nicht, den kann ich auch nicht so ehrlich
behaupten. Der ist halt nicht ehrlich zu sich selber. Ne?
Selten.
Also wir alle betreiben ja diesen Sport auch aus ästhetischen Gründen.
Ja.
Alle, garantiert. Ne? Und es ist in den wenigsten Fällen schlägt's halt auch um, halt, ne? Dass man sagt, okay, wie soll ich das sagen? Ich esse halt immer zu viel. Ja, also ich bin halt, also es gibt ja auch so die typischen Athleten, wo du sagst, so die sind halt sowas von out of shape, so halt so 30 Kilo über Wettkampfgewicht. und sagen dann, ja, aber es ist, ich bin halt Hardcore-Bulking und deswegen werde ich halt stärker so. Auch das funktioniert ja in den meisten Fällen sehr, 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 sehr schlecht, weil du halt dann Performance-Einbußen hast, weil du natürlich auch irgendwie ja so viel Körperfett bei jeder Bewegung durch die Gegend schleppen musst.
Ich finde das auch irgendwie nicht mehr geil. Also,
ja.
Wenn du die Treppen hochgehst und bist schon am Schwitzen, macht der dann auch keinen Spaß mehr. Nee, also ich glaube, man kann es tatsächlich so zusammenfassen, dass du dir einfach wie immer einen gewissen Plan machst, vielleicht ein paar Gedanken drüber machst, dich nicht verrückt machst, aber trotzdem so Prinzipien hast, an die du dich einfach hältst. 80-20, immer ein gutes Motto. Also generell jetzt auch so, wenn du einen All-Inclusive-Urlaub gehst, um das nochmal ganz kurz aufzugreifen, da kann jeder doch vielleicht auch der einen kompletten Shit drauf gibt, vielleicht auch ein bisschen was mitnehmen, so ein bisschen zumindest, dass man sich vielleicht immer zumindest so gewisse Richtlinien setzt, vor allen Dingen halt als guter Esser, der halt auch mal über die Stränge schlägt und muss sich halt darüber bewusst sein, es sind immer wieder die gleichen Muster, ne? Bewusstsein, reflektieren, ein bisschen planen, Rahmen setzen und dann übertragen auf sich selbst, so, ne, im Endeffekt. Also es geht, man muss auch die richtige Einstellung dazu haben und dann einfach mit so gewissen Spielregeln das Ganze angehen und ja, vielleicht sich auch öfter mal Meinungen von außen einholen und da auf erfahrene Leute setzen, hat mir auf jeden Fall viel gebracht. Ja. Ne? Muss ich auf jeden Fall auch Props, wie gesagt, nochmal an den Philipp. Das hat soweit gut geklappt. Also wenn ihr einen Coach habt, der kein Wort während der Wettkampfdiät über die Zeit danach verliert, würde ich mir Gedanken machen.
Genau, dann ist es schade drum halt, ne?
Ja.
Weil die Zeit danach ist halt entscheidend für die Zeit nach dem Wettkampf gibt halt quasi schon sehr, sehr stark vor, wo du dann halt, wie gut du zum nächsten Wettkampf halt potenziell das Potenzial ausloten kannst, was dir bleibt halt, ne, für die Zeit.
Ja, und vor allen Dingen halt auch aus psychologischer Sicht ist es nicht zu unterschätzen, dass man da weiß, dass man auch weiß, dass man nicht alleine ist und dass man eine gewisse Struktur hat, weil man hat das Ziel erreicht und dass man da nicht so in ein Loch reinfällt.
Der Post-Contest Blues.
Ja.
Kein
ja.
Ziel mehr irgendwie.
Ja, ja. Vielleicht noch so als Take-Home-Message, dass wenn ihr, egal, es muss ja keine Wettkampfdiät sein, wenn ihr jetzt ein körperliches Ziel habt und ihr habt das erreicht, dass ihr auch nicht nur den Plan danach habt, sondern auch, also den Plan danach in dem Bereich, sondern auch euch dann vielleicht auf andere Lebensbereiche konzentriert. Mhm. Das hat mir viel gebracht, dass ich so gesagt habe, okay, komm, jetzt kannst du wieder mehr deine geschäftlichen Sachen machen, du kannst nicht mehr, und Freunde, Familie sind halt leider total hinten abgefallen, so, also was heißt abgefallen, aber hattest du ja den, ich weiß nicht mehr, wie hieß in einem anderen Podcast, dass du bist halt pissig und dann muss dein ja. Umfeld oft rückdingsen.
Du hast einfach halt, keine Kapazitäten mehr für alles im Leben und selbst das nähere Umfeld wird immer kleiner, weil die Kapazitäten einfach nicht mehr hergeben. Ne? Und dann fällt natürlich viel auch privat hinten über und das geht danach dann halt wieder gut und dann sollte man auch schauen, dass man wieder diese Kontakte hegt und pflegt, weil am Ende des Tages ist Bodybuilding und sexy Körper am Strand und KFA von 8% ist richtig sexy und richtig geil und fühlt sich an wie Herkules und geil. Aber wenn du halt...
Es sieht aus wie Herkules, es fühlt sich
nicht so an.
Ich fühle mich an, ich habe mich gefühlt wie ein Lappen, als ich durch die Gegend gegangen bin. So. Ja. Vor allem, als ich trainiert habe, da war eine Katastrophe. Am Ende. Aber das ist dann wieder Planung, ne? Musst du zum Arne gehen oder zu mir, ne?
Ja,
dann läuft das vielleicht noch ein bisschen besser.
Kann man es vielleicht erträglich machen.
Ja.
Aber es geht am Ende des Tages, es kommt die Happiness und das, was ihr im Glück Leben an Glück sozusagen erwirtschaftet, an Tag für Tag, halt ihr alles über den Kontakt mit anderen Menschen so und mit eurem Umfeld so, ne? Der Lonely Bodybuilder halt so, auch wenn es gerne früher so dargestellt wurde, so diese alten Animal Werbung, weiß nicht, ob du die noch kennst, so wo du halt so der einsame Bodybuilder, der morgens sein Oatmeal isst und alles andere ist mir egal, ich lebe nur für Bodybuilding. Das ist ein ziemlich einsames und aus meiner Sicht wahrscheinlich nicht glückliches Leben.
Da sind wir beim Stichwort, dass wir jetzt gemeinsam trainieren gehen, oder?
Exakt.
Cool.
Da sind wir jetzt beim gemeinsamen Trainieren. Ja, Marc, cool, dass du da warst. Ich glaube, da haben die Leute ein paar coole Insights gekriegt. Wenn sie dich verfolgen wollen oder sehen wollen, was du sonst so treibst, sag ihnen, wo sie dich noch finden können. Dein Podcast vor allem.
Ja, wie gesagt, mein Podcast Smart Fitness and Food Radio kannst du ja auch in den Show Notes dann verlinken. Oder einfach meinen Namen eingeben, Marc Drossel, da findet man mich normalerweise dann auch in den Podcast-Apps, wie auch immer. Mhm. Und dann halt noch Instagram. Ansonsten, ja, ich habe eine eigene Facebook-Seite, da bin ich ehrlich gesagt nicht so aktiv. Die heißt auch Smart Fitness and Food Radio, glaube ich, bei Marc Drossel. Egal.
Irgendwie so.
Ja, aber auf Instagram findet man mich halt, auf dem Podcast findet man mich auch. Und wenn man, kann man mich gerne mal kontaktieren, mich anschreiben. Auch wenn euch jetzt die Folge gefallen hat, sowohl Arne, ich spreche jetzt einfach mal auch für dich, als auch ich, freuen uns immer über positives Feedback bei solchen.
Definitiv. Dingen. Positives Feedback. Hinterlasst eine Review bei iTunes, eine Bewertung.
Und yes.
Bei jeglichen Fragen zu dieser Episode in die Facebook-Gruppe reinhauen. Ist auch alles in den Shownotes hinterlegt. Und wir freuen uns natürlich auch über jede Erwähnung in Facebook, in Instagram, in Stories. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich feiere das
ungemein. Ja, ich find das cool, ne?
Jeder Einzelne, der das markiert, feiere ich ungemein.
Ja, ist cool.
Dass das auch mal gesagt ist. Es bleibt nicht ungesehen, auch wenn mal nicht alles gerepostet werden kann, etc.
Und was ich auch noch sagen, ihr könnt, also bei mir, zu mir könnt ihr auf jeden Fall gehen und mit Sicherheit auch zu dir, wenn ihr konstruktive Kritik habt, in
irgendeiner Form. Gerne auch. Immer raushauen.
Also wir wollen
Pros.
Besser
werden.
Überhaupt
wir sind
nicht. Noch nicht keine Pros. Ne?
Überhaupt nicht. Auch wenn wir hier 2 Mikrofone haben und 20 Laptops und hast nicht gesehen.
Und so Wettkampfdiät und wir sind Coaches.
Wir wollen ja immer noch wachsen und lernen. Ne? Gut, in dem Sinne, wir gehen jetzt pumpen und das könnt ihr alles bei Instagram verfolgen. Also jetzt nicht live, aber sonst schaut bei uns vorbei. Wir verabschieden uns und hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.